Ich darf als ersten Sprecher Herrn Stadler bitten und er wird uns über die Diagnose und die Therapie schlafbezogener Atemstörungen berichten. Bitte.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wie gesagt, es geht um die Diagnose und die Therapie schlafbezogener Atemstörungen. Nach der International Classification of Sleeping Disorders gibt es 4 große Gruppen: die obstruktive Schlafapnoe, die zentrale Schlafapnoe, die schlafbezogene Hypoxämie und die schlafbezogene Hypoventilation. Aus HNO-ärztlicher Sicht ist die obstruktive Schlafapnoe für uns zumindest die interessanteste. Deswegen werde ich auf die genauer eingehen. Die Definition ist, dass das OSAS, also das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, eine schlafbezogene Atemstörung ist, bei der es während des Schlafs zu einer Verengung oder sogar zum kompletten Aussetzen der Atmung durch eine Verengung des Rachenraums kommt. Wie man hier sieht, in der Literatur wird, das ist sehr unterschiedlich angegeben, 5 bis 50%, weil man von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer ausgeht. Jetzt kann man sich denken, wenn die Atmung ein bisschen verringert ist, ist das so schlimm? Ja, schon, es kommt zu einer ausgesprochenen Tagesmüdigkeit, bis hin zur Tagesschläfrigkeit. Herzkrankheiten werden begünstigt, also Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Vorhofflimmern, Schlaganfallrisiko steigt, Hypertonie, Typ-2-Diabetes und auch Depressionen. Was sind jetzt prädisponierende Faktoren? Adipositas steht da sicher an erster Stelle, auch Nikotin und oder Alkoholabusus. Je älter, desto höher ist das Risiko für ein OSAS und Männer sind doppelt so häufig wie Frauen betroffen. Ich habe den Homer Simpson gewählt, weil er eigentlich ziemlich klassisch einen OSAS-Patienten zeigt. Dann bei Kindern kennt man es vor allem bei vergrößerten Adenoiden oder bei der Tonsillenhyperplasie. Bei den Erwachsenen eher dann die Zungengrundhyperplasie, der schlaffe Gaumen und die Uvula elongata, die Retrognathie, das heißt ein Zurückweichen des Unterkiefers und muskelrelaxierende Medikamente. Was sind jetzt die Symptome? Eine massive Bronchopathie mit Atemaussetzer, starke Müdigkeit am Tag bis hin zur Tagesschläfrigkeit, Konzentrationsstörungen, nächtliches Schwitzen, plötzliches Erwachen, trockener Mund, vor allem beim Aufwachen und weil sehr oft eine Nasenatmungsbehinderung vergesellschaftet ist damit, Kopfschmerzen, vor allem am Morgen und bei Männern Potenzprobleme. Wie wird jetzt ein OSAS diagnostiziert? Das Um und Auf ist die Anamnese, wobei hier der größte Teil die Fremdanamnese ist. Das heißt, meistens die Partnerin oder der Partner kommt und sagt, mein Mann oder meine Frau schnarcht wie verrückt und teilweise hört sie eher auf zum Atmen. Oder die Patienten kommen aufgrund der Symptome selber, zum Beispiel zum Hausarzt und sagen, bin immer so müde. Es wird dann ein Schlaftagebuch angelegt, mittlerweile auch werden standardisierte Fragebögen eingesetzt, zum Beispiel der Epworth Sleepiness Scale, wo der Patient Punkte verteilt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist bei gewissen Tagestätigkeiten, dass er einschlaft. Und das Um und Auf ist dann die ambulante Polygraphie oder wenn es im Schlaflabor durchgeführt wird, die Polysomnographie. Wenn sie im Schlaflabor durchgeführt wird, wird es mit einem EEG durchgeführt. Es reicht aber sicher mal bei Verdacht, ein ambulantes Schlafscreening, sprich eine Polygraphie zu machen. Es wird dann der Apnoe-Hypnoe-Index ausgerechnet. Das ist die durchschnittliche Anzahl von Apnoe- und Hypnoe-Episoden pro Stunde Schlaf. Es gibt 3 Schweregrade, die leichte, die mittlere und die schwere. In weiterer Folge, wenn der Verdacht auf ein obstruktives Schlafapnoe besteht, ein Syndrom besteht, macht man eine sogenannte DICE, eine Drug-Induced Sleep Endoskopie. Da komme ich später noch genauer darauf hin. Was sind jetzt die Therapiemöglichkeiten, wenn die Adipositas das vorrangige Symptom, also wenn eine Adipositas besteht, dann natürlich die Gewichtsabnahme. Die Goldstandard-Therapie ist die CPAP-Maske, wo durch eine kontinuierliche Überdruckbeatmung der Atemweg aufgehalten wird. Die Unterkieferprotrusionsschiene, die von der Krankenkasse in Österreich zumindest nicht bezahlt wird, leider, kostet ungefähr 1500 Euro, kann eingesetzt werden bei richtiger Indikation und bei einem leicht bis mittelgradigen OSAS. Die Tonsillektomie oder Uvulopalatopharyngoplastik, wo, wenn die anatomischen Verhältnisse so gegeben sind, dass die Tonsillen sehr groß sind, dass die Uvula sehr lang ist, der Gaumen sehr schlaff ist, dass das resiziert wird und somit mehr Platz geschaffen wird, vor allem bei der Retrognathie, das Maxillomandibuläre Advancement, also eine Umstellungsosteotomie. Und last but not least die Hypoglossus-Nervstimulation, auf die ich jetzt noch genauer eingehen möchte. Der Nervus hypoglossus, der 12. Hirnnerv, verantwortlich für die Zungenbewegung, einerseits nach vorne die Protrusion und nach hinten die Retraktoren. Er teilt sich also auf. Die Hypoglossus-Nervstimulation hat mittlerweile nicht nur in der deutschen, sondern auch in der österreichischen Gesellschaft einen festen Stellenwert. Und jetzt ist die Frage, welche Patienten kommen eigentlich für den Hypoglossus-Schrittmacher in Frage? Das heißt, es wird ein Patientenscreening durchgeführt, ein AHI. Der AHI muss zwischen 15 und 65 liegen, der BMI darf 35 nicht überschreiten. Zentrale Apnoen sollten ausgeschlossen bzw. unter 25% liegen. Das heißt, eine Polysomnographie ist unbedingt durchzuführen vorher. Dann, da es ja der Goldstandard in der Therapie ist, die CPAP-Maske muss eine Unverträglichkeit bestehen bzw. nicht wirken. Es gibt den Konsensus-Dokumentationsbogen zur Indikationsprüfung von der österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin, wo diese Punkte abgefragt werden. Dann eben die DICE, also die Drug-Induced Sleep Endoskopie, die im Fall von der Firma Inspire beweisen muss, dass ein konzentrischer Kollaps nicht vorliegt auf Velum-Ebene. Darauf gehe ich auch noch ein. Neurologische Erkrankungen dürfen auch nicht die Ursache sein. Und zumindest in Österreich ist es noch nicht zugelassen fürs MR, in Amerika schon. Aber sollte jetzt in naher Zukunft oder aufgrund anderer Erkrankungen immer ein MR geplant sein, dann wäre das auch eine Kontraindikation noch. Die DICE, also die Drug-Induced Sleep Endoskopie, findet in einem kontrolliert klinischen Setting statt. Es erfolgt eine Sedierung des Patienten mit Propofol oder in Deutschland, vor allem in Deutschland sehr gerne mit Midazolam. Es soll kein Sauerstoff gegeben werden, weil generell eine Umgebung geschaffen werden, als würde der Patient zu Hause schlafen. Das war am Anfang mit unseren Anästhesisten noch ein bisschen eine Diskussion. Nein, bitte keinen Sauerstoff geben. Die allererste war überhaupt, da bin ich angerufen worden, ich kann jetzt zur DICE kommen und der Patient war intubiert. Das war dann natürlich schwierig. Mittlerweile wissen Sie es, dass wir es öfters machen. Und im Rahmen dieser DICE soll ein komplett konzentrischer Kollaps mit der flexiblen Ebene auf Velum-Ebene, also mit der flexiblen Optik auf Velum-Ebene ausgeschlossen werden. Es soll eine eindeutige anterior posterior Bewegung auf Velum-Ebene stattfinden. Die Begutachtung erfolgt nach dem sogenannten VOTE-Schema, also Velum, Oropharynx, Tang und Epiglottis. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Es ruckelt nicht. Also man sieht eigentlich eindeutig eine anterior posterior Bewegung. Ich bin da mit der flexiblen Optik, quasi da ist der Epipharynx, da unten ist der Oropharynx, bin auf Velum-Ebene, dann schaut man noch weiter nach unten, eben nach dem VOTE-Schema, begutachtet noch Zungengrund, Epiglottis, so wie kein Ansaugphänomen zum Beispiel von der Epiglottis vorliegt. Das heißt, dieser Patient wäre durchaus geeignet für eine Hypoglossus-Stimulation. Wohingegen hier auf gleicher Ebene, wie bei diesem Video am Anfang, eindeutig ein konzentrischer Kollaps vorliegt, somit eine Kontraindikation. Welche Schrittmachersysteme gibt es? Es gibt insgesamt drei, wobei LivaNova wieder vom Markt genommen wurde aktuell. Ich möchte besonders aufs Inspire Medical System eingehen, weil das, wie man sieht, die meisten Patienten bereits weltweit operiert wurden mit diesem System. Und auch wir bei uns im Ordensklinikum Linz, bei den barmherzigen Schwestern, dieses System verwenden. Wir haben mit Stand Oktober 2023 bisher 14 Patienten dieses System implantiert. Es ist ein atmungsgesteuertes, also es erfolgt eine atmungsgesteuerte selektive einseitige Hypoglossus-Nerv-Stimulation. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich habe vorher schon erwähnt, dass der 12. Hirnnerv, also der Nervus hypoglossus, einerseits die Zunge nach vorne bewegt und nach hinten. Für die Therapie wollen wir natürlich nur die Fasern stimulieren, die die Zunge nach vorne bringen, damit hinten auf Velumebene bzw. im Oropharynx weiter hinten der Raum größer wird. Das heißt, es wird ein Neuromonitoring angelegt, wo ich diese Fasern unterscheiden kann. Zervikal am Hals wird der Nervus hypoglossus überhaupt aufgesucht. Und hier sieht man, dass die Stimulationselektrode, also es wird unter dem Mikroskop durchgeführt und kann durchaus ein bisschen dauern, aber mittlerweile haben wir schon ein bisschen Übung. Da hätte ich die Retraktoren, die ich nicht einschließen will, und die Protosomen, die will ich einschließen. Dann liegt diese Stimulationselektrode drüber. Weil es ja ein atmungsgesteuertes System ist, brauche ich irgendwo den Impuls. Dafür wird ungefähr auf Höhe der zweiten Rippe im subkutanen Fett eine Tasche gebildet, wo der Pulsgenerator reinkommt. Und der Atemsensor, das ist der, wird dann, sieht man die Maus? Ja. Zwischen die Musculi intercostalis externus et internus gelegt. Schlussendlich schaut es also so aus. Atmet der Patient ein, bekommt die Sonde ein Signal und es wird der Nervus hypoglossus, die Protosion, stimuliert. Die Zunge geht nach vorne, das heißt beim Einatmen öffnet sich der Rachenraum. Die erste Schrittmacheraktivierung erfolgt im OP. Ich hoffe, man sieht das. Das ist noch die Ableitungselektrode, die in der Zunge steckt, und man sieht, wenn man stimuliert, kommt die Zunge nach vorne und damit auch der Zungengrund, damit hinten offen ist. Das postoperative Management, also eine Einheilungszeit von 4 bis 6 Wochen, sollte unbedingt eingehalten werden, bevor ich eine Schrittmacheraktivierung starte. Jeder Patient hat einen anderen Schwellenwert, den muss man für jeden Patienten eigens finden. Der Patient kann das selbstständig auftrittrieren, der hat eine Fernsteuerung, wo er die auf den Pulsgenerator auflegt, meistens rechtzeitig, und einschaltet. Das ist meistens so gesteuert, dass das eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später anfängt, damit der Patient nicht, wenn er noch munter ist und noch gar nicht eingeschlafen ist, die Zunge bewegt. Eine Kontrolle im Schlaflabor ist natürlich wichtig nach 3 Monaten mit Polysomnographie. Und ein Aggregatwechsel wird angegeben nach 10 Jahren. Da wir das noch nicht so lange machen, kann ich dazu noch nie. Also wir haben noch keinen Aggregat wechseln müssen bisher. Zum Abschluss noch die Zulassungsstudie mit 126 Patienten, wo ich sehe, dass der AHI deutlich reduziert wurde. Der ODI, das ist der Sauerstoffentsättigungsindex, den habe ich deswegen auch angeführt, weil der immer mehr in den Vordergrund tritt und wahrscheinlich den AHI ablösen wird, und auch der Epworth Sleepiness Scale Score, den ich vorher erwähnt habe, wurde auch deutlich verbessert. Zusammenfassend kann man also sagen, OSAs haben wahrscheinlich viel mehr Menschen, als wir glauben. Wenn Sie einen Partner oder Partnerin haben, die massiv schnarcht, dann sollte man zumindest einmal eine ambulante Polygraphie durchführen, vor allem dann, wenn Sie das Gefühl haben, es bestehen Atemaussetzer. Die Spätfolgen sind zu beachten, die frühzeitige Diagnostik, also mit der Polygraphie, der Polysomnographie und dem AHI. Es gibt gute Therapiemöglichkeiten, bei richtiger Indikation ist die Hypoglossus-Nervstimulation hervorragend. Also unsere Patienten sind eigentlich fast durch die Bank äußerst zufrieden. OSAS ist immer eine lebenslange Diagnose und bedarf somit einer lebenslänglichen Therapie. In seltenen Fällen ist wirklich die ausgesprochene Tonsillenhyperplasie und ein schlaffer Gaumen und eine Uvula elongata schuld daran oder ein hyperplastischer Zungengrund. Wenn ich das operativ beheben kann mit der Uvulopalato-Pharyngoplastik, dann sind das die einzigen Fälle eigentlich, die ich wirklich heilen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Stadler, für diese neuen Aspekte bei der OSAS. Darf ich das Publikum fragen, gibt es Anmerkungen, gibt es Fragen von Ihrer Seite?
wird nach den Kosten gefragt. Der Hypoglossus-Nervstimulator von der Firma Inspire zumindest kostet um die 20.000, 23.000 Euro. Und die Operation, da wird auch gern gefragt, wie lange dauert die? Die dauert mittlerweile 2 Stunden.
Eine technische Frage.
Ja.
Nachdem die gesamte Elektrode vom Stimulator bis zum Nerven im Gewebe eigentlich sehr soft ist, also weich und sehr bewegt, ist das Risiko von Elektrodenbrüchen gegeben. Kann man diese Elektrode tauschen, ohne den Nerv signifikant zu verletzen?
Ja, an und für sich schon, weil so wie die Stimulationselektrode über den Nerv gelegt wird, das habe ich auf dem Video gezeigt, wird so eingerollt, kann ich es wieder entrollen. Grundsätzlich wird das vorher gemacht am Hals, dann der Schnitt da und dann wird getunnelt über den Platysma oder unter dem Platysma. Von oben runter bis zum Generator und dann wird es verbunden. Also sollte was sein, wir haben es noch nicht gehabt, ja, aber kann man das durchaus wechseln. Ja.
Wir haben noch eine andere Frage aus dem Publikum zu Hause, und zwar maxillomandibuläres Advancement. OPs als operative Lösung für eine OSAS, ist das möglich?
Ja, das ist eigentlich, habe ich es beim letzten Punkt vergessen, auch dazu zu sagen, so wie die UPPP, also die Uvulopalatopharyngoplastik, wenn der Patient, wenn ich wirklich eine mandibuläre Retrognathie habe und das Unterkiefer so weit zurückgeht, dass es mir im Schlaf noch weiter zurückfällt und zumacht und ich mache eine Umstellungsosteotomie und bringe das Unterkiefer nach vorne, dann müsste er eigentlich, wenn die OSAS rein auf dieses Problem beschränkt ist, damit heilbar sein, ja.